Vielleicht wissen einige von euch, dass ich bei Humedica arbeite. Und Humedica kümmert sich um ganz viele Menschen der Welt. Das soll jetzt kein Werbeblock sein oder so. Aber was ich schon rüberbringen will, ist, ich habe viel mit Armut zu tun und ich habe viel mit Krisen zu tun. Viel mit Situationen, wo Menschen einfach vor dem Nichts stehen. Und wo auch strukturelle Armut, das heißt, dass sie einfach in einem System leben, wo sie nicht aus der Armut rauskommen, wirklich mit dem Leben zu kämpfen haben. Und ich denke, das ist für uns ein ganz, ganz besonderes Thema, weil wir sind in einem Land sehr gesegnet mit Reichtum und auch wir Christen sind relativ reich. Da wollen wir später noch genau drauf eingehen, was denn die Bibel meint, wenn sie zu uns Reichen spricht. Und ich denke, das ist ein Thema, wo wir als Christen auch manchmal etwas unterbelichtet sind, weil wir oft sagen, ja, okay, das betrifft ja andere. Wenn Gott über Reiche spricht, dann sind es ja andere, das sind ja gar nicht wir. Und ich möchte heute darauf eingehen, warum wir das doch sind, was die Bibel uns dazu sagen hat, dass es eben uns zu sagen hat und nicht den anderen, sondern dass es für uns alles was zu sagen hat und dass Reichtum ein Fluch sein kann, wo wir uns von weghalten sollen, also vorsichtig sein müssen, aber andersherum, der Reichtum, den wir von Gott in unserem Leben haben, und das ist, denke ich, unsere Perspektive, die wir haben sollten, wenn es um Reichtum geht, was unheimlich Positives ist, weil wir mit unserem Reichtum ein unheimlicher Segen sein können und das ist auch die Verantwortung. Ich möchte in meiner Einleitung euch kurz ein paar Gedanken schildern über Armut und Reichtum als Gegensätze. Man kann erstmal feststellen, dass Armut ja eigentlich ein Fluch ist, oder? Warum ist Armut ein Fluch? Habt ihr Ideen? Warum ist Armut ein Fluch? Einfach rausschreien. Hunger. Okay, weil Hunger dazu führt, dass wir, man kann sich nicht konzentrieren. Wenn man hungrig ist, dann knurrt der Magen, kann man sich nicht konzentrieren. In ganz vielen Ländern ist dann natürlich in der Entwicklung von Kindern entwickeln sich Krankheiten, weil sie zu wenig Essen haben und dann muss man sich um Essen kümmern. Das heißt, es gibt keine Bildung. Also ihr kennt die Spirale. Armut ist wirklich ein Fluch in ganz vielen Gebieten unserer Welt. Und die Menschen haben jetzt ja auch gesagt, die wollen das bekämpfen. Ihr habt ja gehört, die UN hat sich jetzt ganz große Ziele gesetzt. Die wollen jetzt in den nächsten Jahren mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen die Armut abschaffen. Das halte ich für ein relativ ambitioniertes Ziel. Wir machen da zwar auch ein bisschen mit Humedica, weil wir auch sagen, und als Christen müssen wir auch sagen, ja, dieser Fluch der Armut, das ist was wir bekämpfen. Aber wir wissen auch, und es ist ganz wichtig, unser Herr ist für uns arm geworden. Ja? Also Armut ist ein Fluch, wenn er Menschen davon abhält, dass sie Gottes Segen erkennen. Aber Armut kann auch ist nicht immer nur ein Fluch. Ja? Da wollen wir später noch darauf eingehen, aber es kann ein Fluch sein. Armut ist auch ein Fluch bei Sklaven in Indien. Ich weiß nicht, ob ihr da Geschichten kennt. In Indien ist tatsächlich das eins der Länder, wo es mit am meisten Sklaverei noch gibt. Und da gibt es Menschen, die wollen einen gewissen Besitz haben, also einen Grundstock vom Besitz, und dann gehen sie hin zu Industrien oder Besitzern von Unternehmen und die bekommen dann Kredit. Und mit diesem Kredit versklaven sie sich ihr ganzes Leben lang. Weil was dann passiert ist, dass sie immer nur so viel bekommen, was sie brauchen, um leben zu können. Also die bekommen genug, um die Miete zu zahlen für den Unternehmer, für den sie arbeiten. Und sie bekommen genug zum Essen. Aber den Kredit werden die niemals abzahlen. Das ist eine Sklaverei, ist richtig übel und es hält Menschen gefangen. Also wir sehen, Armut ist definitiv ein Fluch. Ich habe noch zwei Beispiele für Reichtum, wo Reichtum ein Segen ist. Hiob war gesegnet mit Hab und Gut, nachdem Gott ihm das weggenommen hat und er musste ganz klar feststellen in seinem Leben, okay, Gott ist ihm das Wichtigste. Also es geht um Gott, es geht nicht um seinen Reichtum. Aber weil er das gelernt hatte, hat Gott ihn auch wieder gesegnet und ihn reich gemacht. Und bei Salomo sehen wir, er war wohl wahrscheinlich der reichste Mann der Welt, dass Reichtum einerseits ein Segen ist, aber auch zum Fluch werden kann. Gott hat ihn unheimlich gesegnet, er hat Israel beherrscht zu der Zeit, wo es mit am größten war, aber es ist ihm auch zum Verhängnis geworden. Und ich denke, gerade wir als Christen, wir müssen uns auch mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir eigentlich diese Stellen oft meiden. Also die Stelle, worüber wir heute reden, die steht in 2. Timotheus ganz hinten dran. 2. Timotheus 6, könnt ihr mal mit aufschlagen. Und ist ja eigentlich schon so weit hinten und in so einem Buch, wo wir uns auch nicht oft drüber unterhalten, da könnte man ja sagen, okay, das ist ja gar nicht so wichtig für uns. Aber das ist in Gottes Wort und es ist Gottes geoffenbartes Wort und es steht in der Bibel. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich denke, es ist auch ein wichtiges Thema, weil ich habe euch erklärt, dass Armut ein Fluch ist. Wir kommen nachher gleich zu der Stelle, ihr könnt schon mal aufschlagen. Also, es gibt auch eine Gefahr, und zwar mit diesem Gedanken, dass Armut ein Fluch ist. Daraus würde ich ja sagen, automatisch ist dann Wohlstand und Reichtum gut. Weil wenn das eine schlecht ist, dann ist ja der Gegensatz, ist ja Reichtum, dann ist das ja gut. Oder? Ist doch ein logischer Gedanke. Wenn Armut ein Fluch ist, dann müssen wir reich sein, oder? Ist doch ein logischer Schluss. So denken wir. Ganz, ganz logisch. Schön griechisch. Logisches Denken. Aber so ist es nicht. Und es ist eine Gefahr, die wir auch heute haben, weil wir im Alten Testament ganz oft sehen, diesen Reichtum als Gottes Segen. Aber wir sehen ihn auch als Fluch bei Salomo. Und es gibt auch heute viele Theologen und ihr habt schon viel vom Wohlstandsevangelium gehört. Der Dave redet da manchmal gerne drüber. Und das ist schon eine Gefahr. Das ist definitiv eine Gefahr, wo wir uns auch bewusst sein müssen, dass wir eine biblische Stellung brauchen zu dem Thema, wie wir mit Reichtum umzugehen haben. Und wenn wir das wissen wollen, dann sollten wir nicht darüber nachdenken, dass wir als Christen ja reich sein sollten, weil Hiob wurde ja auch gesegnet und war reich, sondern wir sollten auch alle Stellen anschauen. Und eine dieser Stellen, die für uns ganz wichtig ist, steht eben in 1. Timotheus 6, habe ich 2. gesagt, das tut mir leid. 1. Timotheus 6. Ich schlage auch auf. Und zwar in den Versen 17 bis 19. Ich lese es mal vor. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ich lese es nochmal vor. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ich möchte ganz kurz erklären, was zu dem Brief, damit wir das auch richtig lesen, weil es ist immer ganz wichtig, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir uns auch bewusst sind, in welchem Kontext es steht. Also hier spricht der Paulus zu Timotheus, das war ein Ältester in der Gemeinde in Ephesus, und er sagt zu Timotheus, dass er etwas gebieten soll, und zwar den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete. Er sagt ihm also etwas, was Timotheus weitersagen soll. Das heißt, im Endeffekt, der Adresser dessen, was Paulus hier sagt, ist die Gemeinde durch Timotheus. Den hat er sozusagen gesandt. Und ich finde, das ist schon mal ein erster Punkt, und der ist ganz, ganz spannend. Der löst nämlich bei uns einen Reflex aus, ganz automatisch. Und zwar, wir sagen, den Reichen in der jetzigen Weltzeit, ja, das sind ja nicht wir. Das habe ich schon am Anfang in der Einleitung gesagt, ja, das sind ja nicht wir. Und der erste Punkt, den ich euch heute mitgeben will, ist, dass wir das sind. Wir gehören auch zu den Reichen. Du bist reich. Die Stelle ist für jeden von uns hier. Die Frage ist immer, wenn wir uns über reich und arm Gedanken machen, was ist dein Vergleichspunkt? Also ich bin im Vergleich zu manchen anderen sehr, sehr reich. Also geistlich gesehen sowieso, da sind wir alle also unglaublich reich, ist nicht zu glauben. Aber hier geht es bei Paulus ja ganz besonders auch um den materiellen Reichtum, der auch ein Segen ist. Aber die Frage ist immer, wer ist eigentlich reich? Und wisst ihr, wir alle, ob wir jetzt einen relativ guten Job haben oder sogar in Deutschland, wenn wir einfach nur Hilfe empfangen, Sozialhilfe oder andererlei Arten, wir sind alle reich. Im Vergleich zu dem, was auf der ganzen Welt passiert, sind wir alle reich. Ich weiß, bei uns sind die Preise teurer, bei uns gibt es eine Inflation auch, aber im Vergleich zu anderen Ländern, also übrigens unsere Lebensmittelpreise hier in Deutschland, die sind teilweise deutlich billiger als in Entwicklungsländern. Das ist kein Witz. Also nicht, wenn man das vom Bauer kauft, aber so im Handel. Das ist wirklich krass. Wir sind alle reich. Das gilt uns. Also ich weiß es nicht genau den Prozentsatz, aber wir, die wir hier bestimmtes Einkommen haben oder in Deutschland leben, wir gehören definitiv zum reichen Teil der Welt. Das ist ein Argument dafür, dass es definitiv uns gilt, wenn Paulus hier über die Reichen spricht. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, die ein bisschen aufzeigt, wie wir oft mit dem Thema umgehen und wie wir es manchmal mit Stellen der Bibel allgemein machen und wie wir die von uns entfernen und sagen, ja, aber mich betrifft es ja nicht. Ich bin an dem Punkt ja safe. Ich bin an dem Punkt im Gottes Willen, aber die anderen, die sind ja schlimmer. Und zwar erzählt man sich eine Geschichte über einen Menschen, der den Balkan suchte. Okay, Balkan. Ihr wisst genau, wo das ist. Wo ist das? Wo ist der Balkan? Ich erzähle euch die Geschichte, okay? Also der Mann ging los und suchte den Balkan und er kam nach Österreich schon so Richtung Ungarn. Vielleicht kennen das einige, da gibt es so schöne, da gibt es das Hewies, so nennt man das, das ist so ein Thermalbad. Dann war der da unten schon hinter Wien und dann fragte er, ja, wo ist denn jetzt Balkan? Und dann sagten ihm die Leute, ja, da musst du noch weiter so Richtung Osten gehen, in den Süden, da ist dann der Balkan. Dann war er in Ungarn und in Ungarn war er in Budapest und dann hat er einen Passanten gefragt, ja, ich suche den Balkan. Und wo ist denn der? Dann hat er gesagt, ja, da musst du noch weiter in den Süden gehen. Dann kam er nach Serbien. Ja, wo ist der Balkan? Ja, noch weiter in den Süden. Bis er schließlich nach vielen weiteren Wegweisungen in Griechenland ankam. Und in Griechenland sagte man ihm, ja, Balkan, nee, da müsstest du eigentlich jetzt eher so in den Norden, nach Westen zurück. Wo war der Balkan? Irgendwo zwischendrin. Das ist nur ein Wort, das wir, und das machen wir Menschen oft, wo wir sagen, das gilt für den anderen, aber nicht für mich. Balkan, da haben wir so eine Vorstellung. Von den Reichen haben wir so eine Vorstellung. Das sind die, die das und das machen. Aber die Sache ist, nicht dein Maßstab zählt. Wenn du in Gottes Wort schaust, und das ist manchmal ein Problem, das wir haben heute auch als Gemeinde, dass wir denken, der Maßstab, der heute in unserer Gesellschaft gilt, zum Beispiel über, wie man sich anzieht, was sich geziemt, wie man so sagt, oder was sich gehört, dann meinen wir, dass das der Maßstab wäre. Was denkt ihr, was war bei den Christen vor 50 Jahren, was hat sich da noch geziemt? Oder was hat sich da noch gehört? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit der Gesellschaft gehen und dann immer den Standpunkt der konservativen Gesellschaft haben, okay? Dass das unser Verhalten, auch was Geld betrifft, immer nur dem entspricht, wo man sagt, ja, das ist okay, das ist so konservativ. Der Standard wird nicht von der Welt bestimmt, sondern der Standard wird allein von Gott bestimmt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir hier lesen von den Reichen, dass wir uns bewusst machen, hey, jetzt spricht Gott zu mir. Das ist nicht eine Stelle, die steht am Ende vom Timotheus, die betrifft nicht mich, sondern die betrifft mich. Und ich kann davon was lernen. Warum hat eigentlich Paulus an Timotheus zu der Sache geschrieben, noch einen Hintergrund zu dem ganzen Brief? Timotheus war ja dort ein Ältester, der hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater, also einen Heiden, und sie hat Paulus, also ihren Sohn, in Gottesfurcht aufgezogen. Und die Geschichte von den Ephesern, die ist ja ganz, ganz interessant. Das ist so mit, finde ich, eine der spannendsten Geschichten, weil da kommen dann irgendwann mal die Gläubigen und verbrennen ihre Zauberbücher und die haben einen ganz hohen Wert. Und dann kommt diese Geschichte, wo die Silberschmiede etwas, also einen Protest gegen Paulus anzetteln, weil er ihnen ihr Geschäft kaputt macht. Die bauen nämlich aus Silber so schöne kleine Tempelchen nach, vielleicht ähnlich wie wenn manche von uns in Urlaub gehen und da werden zum Beispiel in Athen, kann man so kleine Modelle kaufen von der Akropolis und Ähnlichem. Und die haben das gebaut und das hat natürlich den Touristen gefallen und das hatte auch irgendwie wahrscheinlich noch mehr eine religiöse Bedeutung zu der Zeit, dass das wie so ein kleiner Gott war. Und Paulus hat das Evangelium verkündigt und das hat denen nicht gepasst. Und dann kam es zu einem Aufstand, dann gingen alle irgendwie in den Versammlungsort der Stadt und haben dann Und dann steht noch drin, die wussten gar nicht mehr, warum sie zusammengekommen waren. Das ist auch manchmal, wenn man sich zu viel um Geld und um sein Reichtum kümmert, dann weiß man manchmal gar nicht mehr, warum man eigentlich hier ist. Das ist nämlich auch eine Frage, warum sind wir eigentlich hier? Und dann fingen die Epheser an zu schreien, groß ist die Artemis der Epheser oder so ähnlich. Wir können es nochmal nachlesen. Aber was ich sagen will, dieses Thema Geld hatte eine Rolle gespielt bei Timotheus in der Gemeinde in Ephesus. Es gab Reiche in der Gemeinde. Reichtum ist an sich mal nichts Schlechtes. Ja? Das versucht uns immer, denke ich, der Teufel klarzumachen. Man kann nämlich auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Es gibt Christen, die sagen, boah, Reichtum ist alles schlecht, wir müssen leben wie Eremiten und allen Reichtum weglegen. Ja, Mönchstum ist der einzige Weg. Das stimmt nicht. Gott benutzt ganz viele Menschen, die reich sind, weil sie die Verantwortung wahrnehmen, mit ihrem Reichtum zu segnen. Deswegen ist es falsch zu sagen, dass Reichtum an sich schlecht ist. An sich ist Reichtum was Gutes. Gott ist reich. Von ihm kommt Reichtum. Und die Frage ist, was wir damit machen. Es gibt auch das andere Problem, vom Pferd auf der anderen Seite runterzufallen, wenn wir sagen, ja, wir erkennen Gott in unserem Leben, wenn wir reich sind. Das ist der Segen. Das ist nicht mehr so. Spätestens im Neuen Testament und in unserer heutigen Zeit sehen wir, dass ganz, ganz viele Christen, und zwar der absolute Großteil, in Armut lebt. Und unser Retter hat auch in relativ einfachen Verhältnissen gelebt. Und das muss ich immer mir wieder bewusst machen, wenn ich da manchmal Prediger höre, die dann sagen, ja, das und das und da kommt doch Gottes Segen. Nee, das ist nicht so. Was ist das für eine Entmutigung für Leute, die Jesus nachfolgen, wenn ihnen jemand sagt, der Segen in deinem Leben kommt dadurch oder den kannst du dadurch erkennen, dass du irgendwie materiell gesegnet bist. Ja, da kann die Hälfte, ein Dreiviertel von allen Christen einpacken. Das ist nicht unser Segen. Unser Segen, der ist viel größer, der ist viel bedeutender, der ist in alle Ewigkeit. Und da wollen wir jetzt nachher in dem Text auch drauf eingehen. Genau, weil das war wichtig zur Einleitung zu sagen, um uns jetzt diesem Text dann zu widmen. Also wichtig ist, wir sind gemeint, die Bibel spricht hier zu uns. Die hat damals eben zu den Ephesern gesprochen und wir können uns, denke ich, da schon vergleichen. Wir leben auch in einer wirklich wichtigen Region wirtschaftlich hier im Allgäu. Und Ephesus war auch eine bedeutende Stadt und wir gehören zu diesen, die angesprochen sind. Ich habe das jetzt so aufgeteilt in drei Hauptteile. Und zwar möchte ich erst reden über Quellen unseres Reichtums. Da geht nämlich auch der Text drauf ein. Dann über das Leben mit dem Reichtum und die Gefahren, die es dabei auch gibt, den Fluch. Und ich möchte noch reden über Reichtum als Verantwortung und wie wir Reichtum zum Segen nutzen können. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit. Wir haben also geklärt, dass wir die Reichen sind. Und ich möchte uns nochmal ein bisschen bewusst machen, woher auch unser Reichtum kommt. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr kauft ein Billig-T-Shirt. Ja? Gibt ja ganz viele Läden, wo es so ganz, ganz billige T-Shirts gibt. Und ihr wollt damit Geld sparen. Und deswegen spendet ihr das Geld, das ihr beim T-Shirt gespart habt, an eine Organisation, die sich darum kümmert, dass Leute, die in der Textilwirtschaft ausgebeutet werden, in besseren Bedingungen leben. Was stimmt hier nicht? Wie bitte? Ja. Und das Irrsinnige ist manchmal, dass in solchen Ländern es schon so ist, dass die Leute in solchen Bedingungen arbeiten, damit sie sich nachher das, was so billig ist, was sie produziert haben, auch leisten können. Seht ihr, wie das verdreht ist? Ja? Also die werden zwar versklavt, aber ihr Geld im Endeffekt reicht gerade noch aus, um das, was sie durch Sklavenarbeit erwirtschaftet oder nicht erwirtschaftet, sondern erstellt haben, das zu kaufen. Und ich denke, wir müssen uns schon als Christen auch bewusst sein, was wir auch für eine Verantwortung haben. Denn unser Reichtum hier in Deutschland, der besteht ganz massiv auch darin, dass es Ausbeutung gibt. Ja? dass Ausbeutung in Ländern geschieht und wir auf Grundlage, dass andere Menschen arm sind, reich sind. Das ist definitiv so. Also das mit dem T-Shirt ist wirklich ein gutes Beispiel, denn es gibt nämlich auch die Leute, die in den Fairtrade-Laden fahren mit einem Porsche, Cayenne zum Beispiel. Ja. Ist auch irgendwie ein Paradox. Ja. Das Paradoxe ist ja auch, dass wenn man reich ist und andere ausbeutet, dass man dann wieder gut aussehen kann, wenn man anderen gibt. Und ich denke, da müssen wir Christen schon auch aufpassen, dass wir nicht da reinfallen, sondern uns bewusst machen, wo eigentlich unser Reichtum herkommt, ganz besonders als Deutsche. Wir hier in unserer Region zum Beispiel, wir profitieren auch ganz viel davon, dass Waffen exportiert werden. Also das wird mir manchmal bewusst halt, weil wir als Humedica ja auch von Spenden leben und ähnlichem und eigentlich dagegen arbeiten. Und da stellt sich dann manchmal auch die Frage, von wem nimmt man eigentlich Geld an? Nimmt man von allen Geld an, wo man dann eigentlich weiß, vielleicht machen die woanders was ganz anderes mit Geld oder woher kommt das Geld? Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die der Ehrlichkeit halber wir uns immer wieder stellen sollten als Christen. Woher kommt eigentlich unser Reichtum? Und unser Reichtum in Deutschland oder auch in Europa fußt definitiv auch auf der Ausbeutung in anderen Ländern. Und das ist ja mit auch ein Grund, warum viele zu uns gekommen sind. Wenn man das heute sieht, durch die elektronischen Medien, dann kommt man natürlich zu uns. Und es ist heute einfach möglich, zu reisen. Also ich denke, das sollte uns zu denken geben, weil wir da auch eine Verantwortung haben als Nation, als Deutsche. Ich möchte noch zum Zweiten kommen. Also das ist eine Quelle unseres praktischen Reichtums, ja, das uns einfach ein bisschen einnorden soll. Das uns und hier heißt es ja auch in dem Text, wir sollen nicht hochmütig sein. Wir sollten uns schon Gedanken machen, warum die Sachen so sind, woher die kommen. Definitiv ein Grund von Reichtum ist schon auch Ehrlichkeit. Das sehe ich auch oft, wenn ich zum Beispiel reise, dass Leute, die einfach ehrliche Prinzipien verfolgen, man sagt ja auch, dass Europa reich ist, weil die christlichen Werte eine Rolle gespielt haben. Das spielt schon eine Rolle. Ich habe oft in Ländern, in Projekten Riesenprobleme, weil Leute, selbst Leute, die sich Christen nennen, einfach nicht ehrlich sind und da ist kein Segen drauf, da entsteht nichts, da kann nichts wachsen. Und deswegen ist es schon auch so, dass Reichtum, ein gesunder Reichtum, fair sein kann, auf guten Prinzipien aufgebaut sein und den kann Gott nutzen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist aber, dass im Endeffekt Gott die Quelle allen Reichtums ist. Und das ist ein Punkt, wo wir uns echt über Gott freuen können und uns Gedanken machen können über Gott. Gott ist unendlich reich. Er ist der Reiche eigentlich. Ja, er hat alles uns gegeben, er hat uns sogar unser Leben gegeben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, wo es dann heißt, wir sollen nicht hochmütig sein. Gott ist die Quelle allen Reichtums und er ist der große Reiche, der auch Menschen beschenkt und Reichtum gibt und Reichtum auch wieder nimmt, wie wir es bei Hiob sehen. Was wir am klarsten sehen und das kann man auch weiter vorher in den Versen sehen, und zwar wenn wir anschauen 1. Timotheus 6, Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das muss uns einfach bewusst sein, dass wir demütig werden und es führt auch automatisch dazu, dass wir Gott loben. Dass wir Gott loben, weil nämlich aller Reichtum von ihm kommt. Und ich habe mir gedacht, damit ich nicht zu lange rede, machen wir jetzt eine kleine Pause und singen ein Lied zu dem Thema. Und danach führe ich dann die Predigt zu Ende, dann wachen nämlich alle wieder auf. Ich habe meine Gitarre mitgebracht. Ihr lernt ein neues Lied. Da geht es nämlich um Gottes Reichtum. Einfach nochmal an dem Punkt, die Quelle unseres Reichtums ist allein Gott, sowohl materiell als auch geistlich. Und geistlich sind wir alle reich. Und danach wollen wir uns dann noch Gefahren anschauen und das, wo wir mit unserem Reichtum wirklich zum Segen werden können. Ich hole schnell mal die Gitarre. Dann können wir am Beamer. Okay, also wir waren stehen geblieben bei mit Reichtum leben. Und dazu lesen wir jetzt nochmal von dem Text. Den Reichen in der jetzigen Welt zeigt Weltzeit Gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Eine Gefahr mit Reichtum ist wirklich hochmütig zu sein und sich zu denken, okay, wenn ich meinen Reichtum sehe, das zeigt mir doch jetzt, dass ich es irgendwie geschafft habe und ich blicke dann über andere Menschen hinweg. Das Reichtum dazu führt, dass man einfach sich höher von sich denkt als von anderen. Und was eben für uns wichtig ist, das haben wir eigentlich gerade schon besprochen, und zwar, dass uns bewusst ist, woher eigentlich unser Reichtum kommt, dass es allein in Gott begründet ist, ja, und dass wir auch den Reichtum nicht mitnehmen können. Wir haben keinen Reichtum mitgebracht in diese Welt, wir sind alle nackig auf die Welt gekommen und genau so werden wir wieder gehen. Ich habe gestern noch zu dem Thema was gelesen, und zwar Alexander der Große, als er gestorben ist, also eine Legende, ja, der soll scheinbar auf die Bahre gelegt worden sein und er hat wohl gesagt, dass er will, dass man seine Hände nicht bedeckt, als er tot auf der Bahre lag, weil er scheinbar sagen wollte, dass auch er, der so einen großen Teil der Welt beherrscht hat und so viel hatte, mit leeren Händen in den Tod geht. Und das ist so. Das wird alle von uns treffen. Wir werden nachher auch noch weiter hinten lesen, dass wir eben unseren Reichtum für den Ewigkeitswert einsetzen sollen. Aber da kommen wir dann, wenn ich über Reichtum als Verantwortung und als Segen spreche. Ich denke, es ist auch gefährlich, und ich habe das in der Einleitung gesagt, wenn man in der Theologie, und das macht man heute oft, sagt aus dem Alten Testament, ja, Reichtum war ein Segen und deswegen muss das heute genauso sein. Weil dann verachten wir, was im Alten Testament Salomo von Gott weggebracht hat, und wir verachten auch das, was eigentlich die Geschichte von Hiob erzählt. Die sagt nämlich nicht, Reichtum ist ein Segen Gottes, sondern die sagt, Gott allein ist Herr. Und dann segnet er ihn. Aber das ist die falsche Schlussfolgerung aus der Geschichte, wenn ich da sage, einfach nur Reichtum ist ein Segen von Gott. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Darum geht es gar nicht. Ich finde es interessant, dass wir hier vorher in 1. Timotheus 6, Verse 9 und 10 noch was zu dem Thema lesen, das genau dieses Denken angreift. Ja? Ich muss schauen, dass ich reich werde. Ich muss es genießen. Denn das ist eine große Gefahr. Hier lesen wir, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns als Christen auch immer oft stellen müssen. Wir hatten das jetzt auch ganz konkret. Ich habe ja geheiratet, die Becky, meine Frau, ist auch da. Und da überlegt man am Anfang auch, was für einen Lebensstandard wollen wir eigentlich haben? Was brauchen wir alles? Also wir haben gerade 2 Autos, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, weil wir das nicht brauchen werden. Aber das ist schon eine ganz, ganz wichtige Frage, wo wir uns immer wieder stellen sollten, was brauchen wir eigentlich wirklich alles? Ich gehe ab und zu durch mein Leben und frage mich, welche Dinge kann ich eigentlich rauswerfen? Was ist eigentlich Ballast? Und hier beschreibt es Paulus, dass er wirklich sagt, hey, Reichtum und Geldliebe, wenn wir Dinge sehen, dann können die echten Ballast sein und sogar etwas, was dazu führt, dass Leute vom Glauben abirren. Ja, das ist definitiv eine Gefahr von Reichtum und auch bei uns, ich denke, es gibt auch bei uns einige in unseren Reihen oder in der Gemeinde, in Friedenskirche, die haben einfach die Welt lieb gewonnen. Ja? Ich nenne da jetzt keinen Namen, aber es gibt Leute, die einfach irgendwann gehen, weil sie sagen, hey, das Leben in Deutschland ist irgendwie toll, man kann einfach einen tollen Lebensstandard haben und dann wird Gott dir irgendwann nicht mehr so wichtig. Dann setzt du deinen Fokus auf die Welt hier, auf das, was hier ist. Aber was haben wir gelesen? Das kannst du nicht mitnehmen. Du kannst den Reichtum nicht mitnehmen. Und wenn wir immer wieder neue Dinge sehen, dann ist es wirklich hier, wie das beschrieben wird. Es sind Dinge, die Fallstricke sind, weil wir, wenn wir Reichtum haben, uns immer wieder darum kümmern müssen. Ich überlege mir bei vielen Dingen mittlerweile, wenn ich die haben will oder nicht, was nützt es mir wirklich? Oder habe ich im Endeffekt viel mehr Aufwand damit? Also ein Thema bei mir ist gerade dieses Zeug hier, zum Beispiel, digitales. Manches erleichtert mir wirklich die Arbeit. Ja? Also wenn ich jetzt eine Mail hier diktieren kann auf dem Telefon, das ist schon ganz praktisch. Ja? Aber teilweise führt ja die Technik dazu, dass man sich ständig um die Instandhaltung kümmern muss, weil dann müssen wieder die Kontakte synchronisiert werden. Boah, ich sag's euch in meiner Arbeit, ich habe teilweise echt die Krise damit, weil man sagt, es ist einfacher, aber bis man erstmal zu dem Punkt kommt, dass die Technik unser Leben einfacher macht, dann musst du Stunden investieren, dann ist es gar nicht mehr einfach. Also wir sollten auch manchmal überschlagen, ob die Dinge, ob der Reichtum wirklich dazu führt, ja, dass wir eigentlich glücklich sind, ja, und mit Gott leben, ja. Das ist auch oft, dass Leute, die unheimlich reich sind, die sind gar nicht glücklich. Also die sind so verblendet, die kommen zusammen in ihren Clubs und fragen sich, warum sind wir eigentlich hier wie die Epheser? Die wissen das gar nicht mehr. Also das ist definitiv eine Gefahr. Was hier aber auch drin steht in dem Text, und das ist eine Warnung gegen alle die, die sagen, ja, deswegen sollen wir doch jetzt wie Eremiten leben, also Leute, die alles verlassen und Mönche werden. Und das stimmt auch nicht, denn wir lesen hier auch in dem Text, dass wir eben nicht auf Reichtum vertrauen sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Reichtum und der Genuss und viele Dinge, die wir haben, sind auch ein Hinweis auf Gott, nämlich dass er uns die Fülle an Leben schenkt. Ja, wir dürfen genießen von seinen Gaben, von der Nahrung, von der Gemeinschaft, die wir haben. Auch Materielles ist nicht in erster Linie schlecht. Das ist falsch. Das ist was ganz, ganz Tolles, wo wir auch Segen mitbringen können. Ja. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass Reichtum was Positives ist, und ich denke, das sollte heute auch hängen bleiben. Wir haben jetzt von den Gefahren gehört, aber wir sollten Reichtum als etwas sehen, wie es hier dann später heißt. Ich lese nochmal die Verse 18 und 19. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so, für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ich denke, das sollte unsere Perspektive sein. Ich denke, jeder ist auf die ein oder andere Weise von uns reich. Ja, du bist auf die ein oder andere Weise reich. Mit Gaben, die dir Gott geschenkt hat und wahrscheinlich auch finanziell. Und wir sollten Geld als etwas sehen, mit dem wir, wenn wir es an die richtigen Stellen geben, für alle Ewigkeit einen Wert schaffen können. Stell dir mal vor, du erzählst einem Investor, er kann Geld investieren, und die reden ja immer dann praktisch von dem Zukunftswert von Geld. Das ist ja immer die Frage, was bringt es in Zukunft und wie sicher ist es? Wenn du dein Geld also ich spende gerne an Wycliffe, die übersetzen die Bibel, weil ich weiß, hey, da wird die Bibel übersetzt, dann lesen Menschen das Wort Gottes, die es noch nicht haben. Wenn das dazu führt, dass Menschen gerettet werden, dann ist dieser Mensch für alle Ewigkeit errettet. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie wir, und es betrifft dieses freigebig sein, bereit sein zu teilen, wie wir Ewigkeitswert schaffen können. Oder wenn man auch in Literatur investiert. Also es gibt da einige gute Organisationen. Das ist, denke ich, wirklich eine Art und Weise, wie wir für die Ewigkeit mit unserem Geld oder wie wir unser Geld für die Ewigkeit gut einsetzen können. Genau wie es hier steht. Eine gute Grundlage für die Zukunft schaffen. Ich denke, wir in Deutschland haben sogar manchmal die Möglichkeit, das mag bei einigen von euch sein, wenn ihr einen guten Job habt, dass ihr sagt, hey, ich brauche ja eigentlich gar nicht so viel, ich kann reduzieren. Ich kann nur 70% arbeiten, habe ich schon von einigen Leuten gehört, und dann, weil ich mehr Zeit habe, mich in die Gemeinde investieren und kümmern. Also ich hatte mir letztens auch mal überlegt, wir könnten, wenn wir in manchen Bereichen Leute brauchen ja im Dienst, um wirklich das Allgäu zu erreichen, dann wäre ich bereit, auch noch mehr dafür zu spenden. Jetzt gebe ich oft viel halt in das Ausland, aber ich denke, da ist für uns auch noch ein Weg, wo man in den Gemeinden drüber reden muss, wo wir wirklich uns oder auch andere Leute freisetzen können, damit sie Gott dienen und wir wirklich für die Ewigkeit eine gute Grundlage aufbauen. Dass wir das Geld benutzen, um Gott zu dienen. Ihr kennt vielleicht die Gedanken so über den Zehnten, denn der Zehnte spielt da auch eine Rolle. Und es gibt dann auch viele, die sagen, oh, in den Freikirchen, ihr gebt 10% dafür und es fließt ja alles in die Kirche. Aber ich denke, wir sollten Gemeinde und uns untereinander nicht so als Institution, sondern als eine Gemeinschaft sehen, die ein Ziel verfolgt, wo wir auch untereinander teilen. Also ich habe das so von meinen Eltern schon mitbekommen, dass man, wenn andere Geschwister in Not sind, dass man ihnen auch was gibt. Dass man zum Beispiel mal, der Weib muss das ja gar nicht wissen, aber man kann dem etwas zukommen lassen. Ich denke, unter so eine Liebe sollten wir untereinander haben und so mit Reichtum umgehen, dass es uns gut geht. Ja? Paulus schreibt auch mal davon, dass es einen Ausgleich geben soll. Ja? Er sammelt mal in den Gemeinden in Asien für die Gemeinde in Jerusalem, weil es eine Hungersnot gibt. Das ist auch wichtig, dass wir teilen. Und ich bin da auch dankbar, dass wir da Kontakte haben, sei es in die Mission in Indien oder in Serbien. Oder ihr habt ja zur Shelter-Mission da auch wichtige Verbindungen. Das ist echt wichtig. Da können wir Ewigkeitswert schaffen. Und so mit Geld umgehen, wie es der Herr auch möchte. Ich möchte nochmal euch den Gedanken mitgeben, ich denke, das sollten wir als Christen immer wieder machen, dass wir unseren Lebensstandard überprüfen. Was brauchen wir eigentlich alles? Also an der Spülmaschine solltet ihr nicht sparen, denke ich, weil die spart uns Zeit, die wir dann für den Herrn verwenden können, auch nicht an der Waschmaschine. Becky und ich haben eine Spülmaschine und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, weil die wirklich sehr, sehr viel Zeit spart. Also es geht auch darum, zu evaluieren und zu schauen, okay, was führt mich wirklich zu meinem Ziel, ja, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, mit den Geschwistern zu teilen, ihn groß zu machen. Und da kann Reichtum ein Segen sein. Der Reichtum von Spülmaschinen und Waschmaschinen zum Beispiel. Ja. Da, wir haben zum Beispiel auch mal an die Gemeinde in Serbien eine Spülmaschine, glaube ich, geschickt, ja, gesendet, eine Industriespülmaschine. Das ist auch ein Segen für die. Müssen sie jetzt nicht immer ständig abspülen und können sich mehr unterhalten. Wobei das kann auch ein Segen sein, gell, wenn man zusammen abspült. Da gibt es teilweise die besten Gespräche. Also man muss immer abwägen. Ja. Also bei den Rangern wäre eine Spülmaschine ein Fluch, ja? Weil das gemeinsame Abspülen, das führt zu ganz wichtigen geistlichen Gesprächen. Ich denke, was nicht bei uns rüberkommen sollte, und das ist auch eine Gefahr, wenn hier steht, bereit mit anderen zu teilen. Es mag auch Leute geben, und da will ich jetzt keinen hier ansprechen, die sagen, ja, ist ja genial, in der Gemeinde gibt es ja reiche Leute und das heißt ja eigentlich für mich, dass sie mit mir teilen. Das ist keine Ausrede für Faulheit. Paulus sagt auch mal, wenn jemand nicht arbeitet, dann soll er auch nicht essen. Ja, also es ist keine Ausrede für Faulheit. Da geht es, dieser Grundsatz, freigebig zu sein und zu teilen, das geht wirklich auf Grundlage dessen, dass alle ehrlich Gott suchen. Ja. Und wer ehrlich Gott sucht, der kann nicht einfach faul sein, obwohl er etwas könnte. Wenn du nicht kannst, das ist was anderes. Ja. Wenn jemand nicht kann, dann ist es nicht faul sein. Aber das meint diese Stelle nicht. Ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, hier nochmal das zu sehen, dass es um das ewige Leben geht und wir wirklich alles daran setzen sollen, diesem Ziel nachzueifern. Ich denke, jemand, der diese Verantwortung des Reichtums, und das ist es im Endeffekt, wir haben eine Verantwortung mit dem Reichtum, den wir haben, mit unseren Gaben, mit unserem Geld, auch weil wir wissen, und das ist wirklich in unserer Region, das ist wirklich auch eine Sache, wo ich mir immer wieder Gedanken mache, wenn ich in Aldi gehe und das für den Preis kaufe, ja, warum ist das überhaupt so? Da gibt es Leute, die müssen dafür leiden, und ich denke, wir als Christen, stellt euch mal vor, wir als Christen leben in dem Reichtum und in anderen Ländern sind Christen, im Endeffekt leiden darunter, weil sie unter diesen Bedingungen arbeiten müssen. Das ist unheimlich komplex und schwierig. Ja? Da gibt es keine Lösung einfach so. Das ist wirklich auch in der Politik ein schwieriges Problem. Aber ich finde es doch wichtig, dass uns das als Christen auch bewusst ist. Und ich denke, jemand, der wirklich ein großes Vorbild ist, wie er mit Reichtum umgegangen ist, das ist Josef. Und das ist auch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und bei Josef sehen wir ziemlich genau, der war nicht reich irgendwie für sich oder er hat nicht diesen Reichtum bekommen, sondern das hat ein ganz klares Ziel. Josef ist durch eine schwierige Zeit gegangen und Josef wurde unheimlich reich und er wurde unheimlich verantwortungsvoll, aber der Reichtum verpflichtet. Ja? Josef hat es eingesetzt, seinen Reichtum, um einmal ein Land zu retten, ja, vor der Hungersnot, um sein eigenes Volk vor der Hungersnot zu retten. Und im Endeffekt hat es auch dazu geführt, dass es in Ägypten, und die Ägypten, wie ihr vielleicht wisst, die Ägypter sind ja auch später Christen geworden, denn eigentlich ist das ägyptische Volk ein christliches Volk, ähnlich wie die orthodoxe äthiopische Kirche. Da hat Gott was gesät, schon in der Zeit. Definitiv durch Josef. Und an Josef können wir auch sehen, dass ja Gott sein Volk retten will, ja. Also durch den Reichtum, den Josef verwaltet hat, hat er sein Volk gerettet und das hat dazu geführt, dass das Volk gewachsen ist und groß geworden ist und er hat die Ägypter gerettet. Und wir haben auch, also das ist Gottes Ziel nach wie vor, dass sein Volk errettet wird und dass wir aus den Heiden, dass wir seine Nachfolger sind und gerettet werden. Und genauso wie Josef, der aus Gottes Volk war und wir sind aus Gottes Volk, wie er die Verantwortung hatte, dass sein Reichtum allen zum Segen wird, so haben auch wir die Verantwortung. Ich finde es interessant, dass teilweise wirklich überzeugte Christen in der Politik solche Positionen übernehmen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass der Führer von den Gesprächen im Brexit, dass der Christ ist. Ein französischer Christ, der das wohl leitet. Wir sollen auch Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Daniel und Josef waren Leute, die in der Gesellschaft Verantwortung übernommen haben. Und es kann wirklich zum Segen werden. Zum Segen über das hinaus, dass wie in Ägypten die Leute einfach mit Essen überleben, weil sie nicht verhungern. Und das Größte, dass wirklich Menschen gerettet werden. Ja? Dazu sollen wir unseren Reichtum einsetzen. Also Reichtum ist ein Segen und es steht in dem Kontext der Verantwortung, andere zu segnen, wenn wir das haben. Und wir sind alle reich. Und ich möchte zum Abschluss auch noch einen Teil aus dem Timotheusbrief lesen. Der kommt ab Verse 11. Da hat Paulus nochmal über einige Punkte, was den Reichtum betrifft, nämlich die Geldgier, gesprochen. Und da sagt er, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Wir sind berufen für die Herrlichkeit und wir haben schon allen Reichtum in Ewigkeit, als Christen, als Kinder Gottes. Und das, was wir hier auf Erden haben, das sollen wir nutzen, um in Ewigkeit dieses Reich Gottes ja noch dazu beizutragen, einfach mit dem Geld, das wir haben, damit sein Ruhm noch größer wird. Also unser Reichtum soll wirklich zu Gottes Ehre dienen. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen da auch aufpassen, dass wir wirklich auch auf das Evangelium achten. Wir können auch da reinkommen, dass wir sagen, okay, wir sind nur diakonisch und helfen, weil wir Reichtum haben, aber es soll immer die Herrlichkeit Gottes im Zentrum stehen. Das heißt, dass wir einen Retter brauchen, weil wir Sünder sind und wir haben diese Gnade in Jesus Christus und dazu soll unser Reichtum dienen, dass wir das teilen, dass wir Zeit haben, um möglichst gut unseren Herrn zu dienen. Amen.